Ja, von mir an der Stelle auch nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, dass euch insgesamt gut geht. Und Tommy hatte gerade schon ein paar Sachen von der Gebetswoche erzählt. Ich fand die Gebetswoche auch richtig gut, richtig intensiv, ganz unterschiedliche, bunte Abende. Und ich durfte auch echt jeden Abend dabei sein. Ja, war an manchen Stellen eine Herausforderung, aber war auch immer wieder ein Segen. Und besonders berührt hat mich auch der Dienstagabend, wo auch Reflame gespielt hat. David hat den Abend auch eingeleitet. Und ich habe an dem Abend, da war so ein Part praktisch, wo Menschen geistliche Impulse weitergeben konnten. Und ich war so überwältigt davon, weil ich den Nachmittag vorher die Gedanken der letzten Wochen für diese Predigt runtergeschrieben hatte und teilweise wortwörtlich die Bibelstellen, genau die Geschichten, teilweise auch, ich sag mal, so ein paar versteckte Sachen, ja, die einfach aufgetaucht sind. Und ich war so ermutigt an der Stelle, heute auch zu predigen. Somit hat die Predigt heute einmal einen direkten Bezug zu der Gebetswoche, ja, weil Menschen da schon reingesprochen haben, und auch mindestens einen indirekten Bezug, weil das Predigtthema heute handelt um Gottes Beziehung. Und ich glaube, dass Gebet die praktische Form, die praktische Umsetzung, zumindest ein Teil dessen ist, was Gottes Beziehung ist, nämlich Gottes Beziehung ist Gebet oder Gebet ist Gottes Beziehung. Und eine ganz knappe Vorgeschichte. Wir waren gestern Abend hier, haben gebetet. Übrigens, wir haben an fast jedem, vielleicht sogar an jedem Stuhl gebetet, für die Personen, die da drauf sitzen, auch an diesem heutigen Tag, dass Segen fließt. Jetzt ist der Stuhl nicht gesegnet an sich, ja, sondern die Menschen, die da drauf sitzen, sollen gesegnet werden. Und ihr könnt davon ausgehen, dass Segen heute schon geflossen ist und weiter fließen wird. Und jetzt kamen wir gestern in die Gemeinde rein und stellten fest, hier waren gefühlte 65 Grad, vielleicht realistische 45 Grad. Und ich habe gestern Abend aufgrund dessen nochmal meine Predigt gekürzt. Ja? Und heute Morgen auch nochmal meine Predigt gekürzt. Und bin jetzt hier mit zwei Predigtskripten. Und ich bin in einer Spannung, weil ich nämlich glaube, dass Gott Sachen geschenkt hat. Sonst würde ich hier vorne nicht stehen. Ja? Und ich habe festgestellt in der Vorbereitung, es wird nicht kurz. Ich wollte gerne dieses Thema entfalten, ja? Uns mit in eine Geschichte reinnehmen. Und ich gucke auf die Uhr und ich stelle fest, die Zeit ist vorangeschritten. Aber ich habe mich gerade trotzdem entschieden, die längere Version zu predigen, weil ich ehrlich gesagt nicht möchte, wenn die Sachen von Gott gegeben sind, dass Sachen aufgrund der Zeit einfach unter den Teppich gekehrt werden. Ich glaube, die Predigt wird nicht länger als ein guter Krimi. Ich hoffe, die ist vielleicht sogar noch besser als ein guter Krimi. Und deswegen will ich euch komplett mit reinnehmen. Ich hoffe, das ist so okay. Ich habe das einfach mal für uns so mit entschieden an der Stelle. Die Predigt habe ich in 5 Akte unterteilt. Manche kürzer, manche länger. Und der erste Akt der Predigt heute lautet der Schöpfer und seine Schöpfung. Wer in den ersten Kapiteln, gerade vor allen Dingen in den ersten 3 Kapiteln der Bibel liest, nämlich im ersten Buch Mose, den ersten 3 Kapiteln, der kann richtig, richtig viel über Gott lernen. Der kann große Bewegungen Gottes wahrnehmen und er kann vor allen Dingen auch an einigen Stellen ganz wunderbare und feine Details mitnehmen. Die ersten 3 Kapitel können uns helfen, Gott besser kennenzulernen. Und wir lesen in den Kapiteln von einem Gott, dessen Wunsch es so sehr war, was zu schaffen. Vom Gott, der Dinge sichtbar machen wollte, der Materielles geschafft hat, der Leben geschafft hat. Und wir lesen von einem Gott, der sprach und es wurde. Ein Gott, der liebevoll geschaffen hat und der auch ganz wunderbar Dinge geordnet hat. Und an einer Stelle können wir lesen, wie Gott den Garten Eden angelegt hat. Genauer gesagt steht an der Stelle und Gott pflanzte diesen Garten. Und wer schon mal im Garten gearbeitet hat oder vielleicht auch irgendwo mal eine Pflanze gepflanzt hat, der weiß, die Sachen einfach mal so aufs Beet zu knallen, ja, das funktioniert nicht, das wird nicht klappen. Ich habe in irgendeiner Predigt auch schon mal über Pflanzen gesprochen. Und wir können in diesen Pflanzen sehen, auch Gottes Herz erkennen, ja, so Gott als der Gärtner, der dieses Loch gegraben hat, in diesem Bild zu bleiben, ja, des Pflanzens, der ein Loch gegraben hat, ja, der vielleicht ein bisschen Dünger reingetan hat, der die Pflanze eingesetzt hat, der bewässert hat, der liebevoll die Erde wieder drum gemacht hat, vorher sich vielleicht ganz genau den Platz überlegt hat, ja. Nicht irgendwo letzte Ecke im Schatten, sondern einfach, der sich wirklich Gedanken gemacht hat, ja. Gott, der Gärtner. Und wir lesen, wie Gott diesen Garten wachsen ließ, für die Bewässerung sorgte und wir lesen davon, wie Gott sich um diesen Garten kümmerte. Ich würde sagen, wir lesen in den ersten drei Kapiteln an ganz vielen Stellen von Schönheit, ich würde sogar sagen von Genuss, von Ästhetik. Und wir lesen auch ein entscheidender Punkt hat auch mit Gott zu tun, wir lesen auch von Einsatz und Arbeit. Ja. Als der gesamte Schöpfungsakt vorbei war, lesen wir davon, wie Gott am siebten Tag den Ruhetag machte. Und viele von uns glauben vermutlich, unterstelle ich mal, ja, dass wir glauben der Schöpfung, ach der Ruhetag, der war für uns. Ja. Aber in der Bibel steht, dass Gott diesen Ruhetag für sich machte. Und Gott, der so viel Einsatz und Arbeit gebracht hatte, dass er sich ausruhen wollte. Und bis hierhin, würde ich sagen, sind schon einige Dinge sehr gewaltig. Ja. Wie gesagt, ein Gott, der sprach und es wurde. Und wir haben schon von mindestens ein paar Dingen gehört, die sehr, sehr nah sind. Ja. Nochmals zum Schöpfer und der Zeit vor dem Ruhetag. Gott, dieser Künstler, ja, der entfaltete in seiner ganzen Kreativität den Menschen und schuf den Menschen zu seinem Ebenbild. In der Bibel steht, der schuf den Menschen zu seinem Gegenüber. Ich habe letzte Mal die Formulierung gehört, Gott schuf den Menschen als seinen Freund. Und ich glaube, die Beschreibung ist wirklich richtig. Und wir lesen in aller Kürze, wie Gott diesen Menschen machte, mit Leben füllte. Und da steht in der Bibel, Gott blies seinen Atem, den Atem des Lebens, durch die Nase in den Menschen. Und wenn wir dieses Bild nehmen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ganz viele Menschen von euch sehr lieb. Ja? Aber dieses Bild vorzumachen an der Stelle, wie ich jetzt jemand meinen Atem in die Nase pusten würde, das würde ich vielleicht bei meiner Frau, und der will ich jetzt gerade auch nicht in die Nase pusten, ja, aber das würde ich vielleicht bei ihr machen, ja, so ungefragt. Aber ihr merkt, dieses Bild hat mit enorm viel Nähe zu tun, ja. Der Schöpfer verbunden mit seiner Schöpfung. Bevor Gott den Menschen gemacht hatte, hat er alles mit dem Prädikat gut versehen, ja. Alles war gut und ich habe so das Gefühl, wenn Gott sagt, es ist gut, ja, dann ist aus menschlichen Maßstäben die Sache schon fast perfekt. Und dann kam der Mensch und Gott sagte, es war sehr gut. Man könnte sagen, fast noch besser als perfekt. Ja. Gott formte den Menschen und wir lesen dann, wir waren gerade schon mal beim Garten Eden, Gott setzte den Menschen in den Garten Eden. Ich hatte gerade schon mal gesagt, wenn man pflanzt, dann knallt man die Pflanze da nicht einfach hin. Ja. Gott, der Schöpfer, hat den Menschen in den Garten gesetzt. Ich stelle mir diesen mächtigen Gott vor, der ganz liebevoll seinen Menschen in diesen Garten reinsetzt, ja, mit aller Nähe. Und hat den Menschen dann auch noch beauftragt, diesen Garten zu bebauen und zu bewahren. Und wir könnten an der Stelle hier noch länger weitermachen, gäbe es noch einige Details, aber ich will den Akt mit folgenden Worten abschließen, den ersten Teil. Komm einmal zur ersten Folie. Die steht im dritten Kapitel vom 1. Mose in den Versen 8 bis 10a. Da steht, als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst. Der Text ist sehr gemischt. Der ist sehr gemischt. Lasst uns mit dem Guten anfangen, ja? Ein Gott, das steht in dem Text da, ja, ein Gott, der zur abendlichen Stunde durch seinen Garten schlenderte, ja, der mitten im Leben war, mitten im Trubel, voll dabei, bei seiner Schöpfung, in seiner Schöpfung, bei den Menschen. Ich finde, dieses Bild ist gigantisch, ja, Gott zur abendlichen Stunde so unterwegs. Und da lesen wir weiter, sie hörten Gott. Sie sind in dem Moment Adam und Eva und da steht auch drin, Adam hörte Gott. Und wir lesen, Gott redete mit ihnen und sie redeten mit Gott. welch gigantische Nähe. Ja, welch gigantische Nähe. Und danach, nach dem, was wir gelesen haben, erfolgt ein herzzerreißender Dialog. Ein herzzerreißender Dialog zwischen Adam und Eva, zwischen Gott, der Teufel ist sogar auch noch dabei. Und dieser herzzerreißende Dialog ist vor allen Dingen für Gott herzzerreißend. Ein paar Zeilen vorher in der Bibel können wir beim Lesen schon ein bisschen Tragisches erahnen. Ja? Wir lesen nämlich von der Geschichte, die als Sündenfall bei den Christen bekannt ist. Die Geschichte, wo der Mensch sich vom Teufel verführen ließ. Die Geschichte, wo der Mensch sich von Gott abwandte. Und das, was wir beim Lesen vorher schon vielleicht erahnen konnten, wird im weiteren Verlauf, wer die Bibel weiterliest, dickes Buch. Ja? Buch für Buch, Kapitel für Kapitel, Seite für Seite und Vers für Vers sichtbar und erlebbar. Wir kommen zum zweiten Akt. Und der heißt, der Mensch ist getrennt von Gott. Wir können in der Bibel in enormer Breite und enormer Tiefe lesen, wie Gottes Bemühungen aussahen, seine Schöpfung, seinen Menschen wieder zu sich zurückzuziehen. Ja? Wir lesen von einem Ringen, einem Kampf und auch echt einem Krampf. Ja? Und an der Stelle ist wichtig zu sagen, der Kampf war im Endeffekt nichts zwischen Satan und Gott. Ja? Gott war immer Gott. Ich habe das Gefühl, dass manche Menschen heute glauben, auch vielleicht in der Weltgeschichte, ja, dass irgendwie Satan und Gott irgendwie einen Kampf ausgefochten haben und Gott musste den gewinnen. Gott hat diesen Kampf von vornherein gewonnen, weil Gott immer Gott war und Satan immer ein pervertierter Teil der Schöpfung wurde. Ja? Ganz wichtig zu wissen. Aber Gott kämpfte den Kampf in dem weiteren Verlauf der Bibel, nämlich um seinen Menschen, ja? Um seinen Menschen, weil der war tatsächlich verloren gegangen. Gott kämpfte. Und fairerweise muss man auch sagen, auch die Menschen kämpften an einigen Stellen. Wir lesen von verschiedenen Begebenheiten, aber tatsächlich reichte die menschliche Kraft nicht mehr aus, um die Sünde zu überwinden, um zu Gott zu kommen. Wir lesen von Lichtblicken und Hoffnungen, aber wir lesen auch von vielen Niederlagen. Geschichte um Geschichte, wo Menschen Gott nicht nur nicht ehrten oder sich abwandten, sondern Geschichten, wo Menschen Gott belogen, betrogen, verachteten, verspotteten. Der Mensch ist getrennt von Gott. Wir lesen von Götzenanbetung und Mord, von Totschlag und von Diebstählen, von Untreue, von Ehebruch, von Scheidungen, von weiteren Grenzüberschreitungen, von Lügen und Lästereien, von berauschten Entgleisungen, von Rassismus, von Zerstörung der Schöpfung, Unterdrückung, Selbstsucht und viele mehr. Die Liste ist nicht vollständig, ja, wir könnten die Liste noch weit führen. Aber in all diesem Elend gibt es einen Silberstreifen am Horizont. Gott hatte sich ein Volk, nämlich die Israeliten, erwählt. Und Gott hat in diesem Volk, ich sage einfach mal mit meinen Worten, verschiedene Notlösungen installiert. Ja? Zum Beispiel die Stiftshütte oder auch den Tempel, um trotz der Schuld und der Sünde bei seiner Schöpfung sein zu können. Aber man muss auch sagen, trotz dieser Erwählung des Volkes, ja, hat auch dieses Volk über all die Jahrhunderte Gott Ohrfeige um Ohrfeige verpasst. Aber Gott ließ sich nicht abschütteln. Und Gott hat über eine lange Zeitspanne in sein Volk immer wieder Rettung verheißen. Er hat gesagt, ich selber werde kommen, ich werde euch Rettung bringen, unter anderem, damit ihr einfach nicht mehr so leben müsst, wie ihr lebt. Ich hatte gerade einige Sachen vorgelesen, ja, von negativen Dingen, die die Menschen so taten. Gott wollte den Messias schicken, den Gesalbten, den Mächtigen, den Retter selbst. Und ein Teil aus diesem Volk, vermutlich nicht alle, ja, lesen wir davon, aber ein Teil dieses Volkes hat über all diese Jahrhunderte immer wieder neu darauf gewartet und gehofft, der Retter wird kommen. Zum dritten Akt. Gott im Dialog mit seiner Schöpfung. Wir befinden uns in der Zeit vor roundabout 2000 Jahren, und Gott hatte jetzt ganz aktiv, ja, im vollen Vollzug mit der Umsetzung seines Rettungsplans begonnen. Er selber war Mensch geworden. Und Gott reiste in Jesus durchs Land. Und wir können hier von vielen spannenden Begebenheiten, gerade speziell in den Evangelien, lesen. von vielen Begebenheiten, die sich um Jesus selbst, um die Jünger und auch ganz viele weitere Menschen drehten und darüber berichteten, beziehungsweise Gott sei Dank, wir haben die Schrift vorliegen, ja, die berichten bis heute darüber. Und eine von diesen Begebenheiten ist eine Geschichte, die zwischen Jesus und einer Frau stattfand, ein Gespräch zwischen Jesus und einer Frau. Und wir können sehen, wie verwirrt die Menschen, wie verwirrt auch diese Frau in Bezug zu ihrer Gottesbeziehung und ihrem Schöpfer war. Und wir können, wenn wir die Verse gleich lesen, auch den Rettungsgedanken, den ich gerade schon mal angesprochen habe, im Ohr behalten. Wir lesen ein Stück aus Johannes 4, Verse 19 bis 26. Einmal die erste Folie. Die Frau sagte zu Jesus: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte: Glaub mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gottes Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr: Du sprichst mit ihm, ich bin es. Die Geschichte ist sehr komplex. Wir haben den Anfang nicht gelesen, wir haben das Ende auch nicht gelesen. All die ganzen Hintergründe zu erläutern, wird absolut den Rahmen sprengen. Aber so ein paar Akzente zu der Geschichte. Jesus spricht mit dieser Frau und hat vor dem Einstieg, den wir jetzt gerade gelesen haben, den Texteinstieg, diese Frau vermutlich sehr liebevoll, aber mit ihrem Leben, mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Mit ihren Lebensbrüchen und auch der damit verbundenen Schuld. Und wir lesen nicht direkt davon, aber wir können uns sehr sicher sein, dass da einige sehr pikante Details, ja, einige sehr pikante Details im Hintergrund mitgeschwungen haben. Und Jesus erzählt dieser Frau Dinge aus ihrem Leben, die Jesus eigentlich nicht wissen konnte. Und der Frau wäre vermutlich auch wesentlich lieber gewesen, hätte dieser Jesus diese Dinge nicht gewusst. Ja. Und aufgrund dessen kommt der Texteinstieg, den wir gelesen haben. Ja. Vers 19 sagt die Frau: Du bist echt ein Prophet. Ich übersetze das mal mit meinen Worten. Ja. Wow, du bist echt ein Prophet. Und die Frau geht direkt ans Eingemachte. Eine kurze Randnotiz. Dieses Gespräch ist jetzt nicht so von Schüchternheit durchzogen. Ja? Die Frau ist nicht besonders schüchtern und wer Jesus Geschichten kennt, weiß, Jesus ist auch an ganz vielen Stellen nicht besonders schüchtern, sondern ehrlich gesagt eher direkt. Und das zieht sich durch dieses Gespräch. Ja? Und jetzt sind die Worte der Frau zum Gesprächseinstieg, ich fasse die mal folgendermaßen zusammen. Ja? Die sagt: Wow, Prophet, krass, dass du hier bist. Und wenn du schon mal hier bist, ja, dann habe ich echt ein paar Fragen. Wie ist das denn eigentlich mit Gott? Ja? Wie ist das denn eigentlich mit dem Thema Gebet? Wie ist das denn eigentlich so mit dem Thema Gottesbeziehung? Wie muss ich denn jetzt beten? Auf dem Berg, ja, oder im stillen Kämmerlein, im Wald, in der Kirche, auf dem Realparkplatz? Wo muss ich denn jetzt eigentlich und wie beten? Ja? Das ist ihre Frage. Und jetzt antwortet Jesus, wie gesagt, nicht schüchtern und vor allen Dingen auch nicht politisch korrekt, ja. Für die heutige Zeit, für manche echten Anstoß. Aber Jesus nimmt sich die Sache raus und sagt so sinngemäß Folgendes. Der sagt zu der Frau: Gute Frau, du hast wirklich echt mal so gar keine Ahnung mehr. Du hast echt gar keine Ahnung. Und nimmt direkt das ganze Volk mit rein. Die Frau kommt aus dem Volk der Samaritaner. Ja, kleines Detail nur am Rande. Und sagt dazu auch noch, nicht nur Frau, du hast keine Ahnung, sondern das komplette Volk, aus dem du kommst, die haben auch alle gar keine Ahnung. Ja? Also das ist mal tatsächlich klare Kante. Ja? Und gibt dieser Frau dann auch noch so ein bisschen heilsgeschichtliche Nachhilfe und sagt: Gute Frau, die Rettung, Ja, die Rettung wird aus dem Volk der Juden kommen. Und wer war Jesus? Der war Jude. Na klar, ja. Da, wo Jesus herkommt, da wird die Rettung herkommen. Ja? Also echt eine krasse Anmaßung eigentlich. Und dann bringt er die Sachen auf den Punkt. Der beantwortet nämlich jetzt die Frage der Frau und sagt dann Folgendes: Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gottes Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus sagt zu der Frau: Nicht der Ort oder aus welchem Volk du kommst, ist wichtig. Damals durchaus auch ein Skandal, die Aussage, ja. Sondern wichtig ist, wie du Gott anbetest, nämlich im Geist und in der Wahrheit. Und wer jetzt genau auf die Frau achtet, wird Folgendes feststellen. Nämlich, dass die Frau gar nicht auf die Antwort eingeht, ja. Die hat erst eine Frage gestellt, Jesus beantwortet die, und jetzt geht die Frau gar nicht drauf ein. Die hätte sagen können: Boah, wow, Jesus, dank für diese exklusive Antwort zum Thema Gebet, ja. Ich weiß, dass ganz wenige Menschen nur davon wissen und ich bin mit einer der allerersten, ja, mit einer der allerersten. Danke, ja, danke, das hätte die sagen können. Aber stattdessen greift die das andere Thema auf, was Jesus nämlich aufgemacht hat. Man muss fairerweise sagen, Jesus hat dieses Fass selber aufgemacht. Sie geht nämlich auf das Thema des Messias ein, auf den Retter, ja. Und sagt dann eigentlich sinngemäß zu Jesus: Ja, wenn der Messias kommt, dann wird er mir schon alles erklären. Sprich, lieber Prophet, frei nach dem Motto: Du hast mich gerade an den Retter erinnert, ja, jetzt bist du zwar da, aber ich warte doch, um eine wirklich schlüssige und gute Antwort zu bekommen, doch einfach auf den Messias, ja. Das knallt die Frau Jesus einfach mal kurz vor den Kopf. Aber dann kommt der Gottesmoment von der Frau, der Gottesmoment von der Frau. Und sagt, Jesus sagt einen ganz kurzen Satz. Jesus sagt zu der Frau: Du sprichst mit ihm, ich bin es. Jesus sagt der Frau: Ich bin der Messias, ich bin der Retter. Und wer die Geschichte weiterliest, der stellt fest, Jesus hat mit diesem einfachen Satz als der Folge daraus ein ganzes Dorf aufgerüttelt, ja. Die Frau startet direkt ab, holt ganz viele Menschen dazu und wir lesen davon, wie enorm viele Menschen in diesem Dorf zum Glauben kommen, ja. Da war richtig, man könnte sagen, Party für Jesus, ja. Da ging richtig die Post ab. Der vierte Akt. Jesus bringt Licht ins Dunkle. Wir haben uns in der Zeit jetzt nur ein ganz kleines Stück weiter bewegt, ja. Jesus und die Jünger waren durchs Land gezogen. Wir hatten sehr viele spannende, sehr intensive und auch teilweise sehr herausfordernde Situationen erlebt und hatten in dieser Zeit das Reich Gottes in Wort und Tat verkündigt. Ja, echt richtig Power, ja. Und nun kam die Zeit, dass Jesus wusste, er muss ans Kreuz. Ja. Die Welt muss gerettet werden, es geht nur durch das Kreuz und Jesus wusste, das ist meine Aufgabe, dafür bin ich hier. Und Jesus wollte sich vor dem Kreuz nochmal Zeit nehmen, seinen engsten Kreis, die 12 Jünger, nochmal sehr eindrücklich zu lehren, zu ermutigen, zu trösten, ihnen zu dienen, für sie zu beten. Und der Schreiber des Johannesevangeliums nimmt sich 5 Kapitel Zeit, um von dem Dienst der Fußwaschung bis zum Gebet, ja, alles zu erklären, ja. Sehr intensive Szene, sehr dicht, ja. 5 Kapitel, sehr bemerkenswert und auch sehr lesenswert, nur am Rande, lohnt sich, ja. Und in diesen Kapiteln wird die Gottesnähe, ich mache mal eine Klammer drum, wieder erneut intensiv sichtbar. Wir lesen Text dazu, ich nehme nur ganz kurz darauf Stellung. Aus Johannes 16, den Versen 7 bis 14. Jesus sagt in dieser Szene zu seinen Jüngern: Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Ein paar ganz wertvolle Bezüge an der Stelle zu der Geschichte zuvor. Deswegen habe ich mich heute auch für die lange Variante entschieden, der Predigt, ja, um diesen Bezug auch herstellen zu können. Jesus hatte zu der samaritanischen Frau gesagt, du kannst Gott nur gefallen, du kannst Gott nur anbeten, wenn du Gott in Wahrheit und im Geist anbeten wirst. Und genau den Bezug stellt Jesus hierher und lehrt seine Jünger und sagt, wenn der Helfer kommt, der Helfer steht für den Heiligen Geist. Ja. Und wir lesen in diesem kurzen Text, wie der Heilige Geist kommt, beziehungsweise was er machen wird. Ja. Nämlich unter anderem die Gläubigen zurüsten, den Gläubigen Verständnis über zukünftige Dinge, über geistliche Dinge geben. Und ganz wichtig auch, der wird die Herrlichkeit der Wahrheit, die Herrlichkeit Jesu selbst offenbar machen. Und hier steht noch ein ganz wichtiger Vers für gleich drin. Da steht mittendrin Vers 11, und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Da steht in der Kurzfassung drin, Satan hat keine Macht mehr. Satan ist einfach platt gemacht. Ist für gleich nochmal wichtig. Kurz nach diesem Gespräch, nach dieser Szene mit den Jüngern, wird Jesus wirklich gekreuzigt. Starb und wird auch wieder auferweckt. Hat danach noch eine Zeit auf Erden gelebt, hatte noch mal Kontakt mit seinen Jüngern und ist dann endgültig in den Himmel aufgenommen worden. Und danach kommt endlich Pfingsten. Endlich Pfingsten. Pfingsten ist nämlich der Tag, wo der Heilige Geist die ganze Erde erfüllte. Die ganze Erde erfüllte. Und alle, die an Jesus Christus glaubten, bekamen den Heiligen Geist. Am Anfang noch in Abstufung, heute alle, die an Jesus glauben, haben den Heiligen Geist. Der fünfte Akt im Hier und Jetzt. Wir brauchen noch einen Moment, aber ich sage euch schon mal, es ist der letzte Akt an der Stelle. Ja. Der fünfte Akt im Hier und Jetzt. Vielleicht hat sich irgendjemand die Frage schon gestellt, was das für uns heute alles bedeutet. Ist eine gute Frage. Vielleicht glaubst du gar nicht an Gott, gar nicht an Jesus, ja, und stellst dir die Frage gerade auch, ist eine richtig gute Frage. Ich fasse die Gedanken kurz zusammen, ja. Also in der Zusammenfassung könnte man sagen, dass Gott am Anfang alles gemacht hat und alles wunderbar gemacht hat. Und Gott hatte den allersehnlichsten Wunsch, ja, mit seiner Schöpfung, vor allen Dingen mit den Menschen, in engster und intimster Beziehung zu leben. Aber dieser Wunsch wurde zerstört. Der Mensch, der im Garten Eden lebte, hatte die Möglichkeit, beziehungsweise hat es am Anfang erlebt, absolute Gottesnähe. Ja? Davon lesen wir im Garten Eden. Und lesen im weiteren Verlauf, wie durch den Sündenfall, der Mensch in genau die gegenteilige Richtung abdriftete. Auf einmal war der Mensch so weit von Gott entfernt, dass wir uns das fast kaum vorstellen können. Und auf der anderen Seite können wir uns das vielleicht doch vorstellen, weil wir sehen das Elend bis heute in der Welt. Ja? Wir brauchen die Nachrichten nur angucken und stellen fest, da ist Elend. Und wir haben von dem Silberstreifen am Horizont gehört, von der Hoffnungsperspektive, Gottes Rettungsplan, von der Verwirrung von manchen Gesprächspartnern, ja, von der Frau zum Beispiel, die übrigens zu den Religiösen gehörte. Die war auch wirklich, also man könnte sagen, die war interessiert, ja. Selbst die konnte Gott nicht finden, die konnte Gott nicht erkennen, die hatte keinen blassen Schimmer von Gottes Beziehung, ja, keinen blassen Schimmer. Und daraufhin, auch in diesem Gespräch mit der Frau, öffnet Jesus anfänglich die Perspektive hin zur neuen Gottesbeziehung. Öffnete die Perspektive und machte das selber durch das Pfingstereignis möglich. Und jetzt habe ich gerade schon gesagt, Menschen, die an Jesus glauben, haben den Heiligen Geist bekommen. Und ich glaube, ganz viele von uns heute, die hier sitzen, haben den Heiligen Geist, weil ich um ganz viele Menschen weiß, dass sie tatsächlich an Jesus glauben. Also könnte man sagen, eigentlich paradiesisch, ja, paradiesisch. Ich sag mal, fast wie in Eden. Das Krasse ist, dass ich an vielen Stellen Christen anders erlebe. Ich habe Christen in der Vergangenheit erlebt, die irgendwo in dem Adams-Entwicklungsstand hängen geblieben sind. Ich nenne das mal so. Was ist der Adams-Entwicklungsstand? Der Adams-Entwicklungsstand ist der, wo Gott gerufen hat, Adam, wo bist du? Und Adam sich versteckt hatte und Angst hatte. Ich habe solche Christen erlebt. Und ich meine das nicht böse. Ich wollte das aber einmal an der Stelle gesagt haben. Eine kleine Gruppe, ja. Es gibt die nächstgrößere Gruppe. Ich glaube, eine ziemlich große Gruppe. Vielleicht auch von uns heute, ja. Ich rede nicht von allen, aber von einer großen Gruppe. Die sind eher in der samaritanischen Frau-Perspektive irgendwo hängen geblieben. Die samaritanische Frau, die nicht so genau wusste, was denn jetzt irgendwie eigentlich abgeht zum Thema Gottes Beziehung. Ja. Und ich weiß, das ist ein bisschen überzeichnet. Die meisten von uns werden wissen, wir beten den dreieinen Gott an. Die meisten von uns werden wissen, wir brauchen keinen Berg, ja, und auch keinen speziellen Tempel. Wir bräuchten auch diese Gemeinde nicht, um Gott anzubeten. Ja. Aber ich habe viele Christen erlebt, wo ich sagen würde, dass die überwiegende Zeiten der Gottesbeziehung von denen ungefähr so sind, dass sie glauben, dass Gott in seinem Thronsaal auf seinem Thron sitzt und dieser Thronsaal so ein Stück hinter dem Ende des Universums ist. Realistisch betrachtet, wir wissen bis heute noch nicht mal, wo das Ende des Universums ist. Das morgendliche oder auch das abendliche Gebet, vielleicht auch nur noch auf Essen reduziert, vielleicht nur noch irgendwie kurz einen Vers beim Andachtsbuch lesen, die Bibel liegt in der Ecke. Vielleicht ist Gebetsleben, Gottesbeziehung eher zur Pflichtübung geworden. Vielleicht gähnend langweilig oder alles scheint unglaublich fern. Manche haben fast aufgegeben, manche strampeln sich Jahr für Jahr mühsam ab. Und der ein oder andere, vielleicht auch wenn ich die Worte gerade ausspreche, merkt vielleicht diesen geistlichen Instinkt, dass viele von uns wissen, irgendwas ist nicht richtig. Irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Und mir ist ganz wichtig, ich möchte nicht von mir auf andere schließen. Ja. Aber ich möchte euch an der Stelle einfach sagen, dass an vielen Stellen genauso über lange Zeit meine Gottesbeziehung aussah. Mein Bibellesen, mein Gebet, meine innere Haltung, ja, war so, wie ich beschrieben habe. Also ehrlich gesagt einfach sowas von vollkommen entfernt und ich glaube, viele Christen haben dieses Gefühl zum Thema Gottesbeziehung. Und ich würde einfach mal sagen, dass ich denke, dass ich mich damit in guter Gesellschaft befunden habe. Ja? Den Satz habe ich gerade gesagt. Warum in guter Gesellschaft? Weil Christen zur guten Gesellschaft gehören. Ja? Auch wenn dein Gebetsleben nicht Bombe ist, gehörst du trotzdem zur guten Gesellschaft. Warum? Weil Gott uns in eine gute Gesellschaft, in eine gute Gemeinschaft reingeführt hat. Ja? Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er so liebevoll und unglaublich gnädig und mächtig ist. Ja? Ist ganz wichtig. Deswegen gilt, wenn du dich gerade irgendwo angesprochen gefühlt hast, ja, gilt auf jeden Fall, die, die in Jesus Christus sind, für die ist keine Verdammnis da, ja, ist ganz wichtig. Wenn du dich gerade irgendwo verdammt gefühlt hast, das war nicht mein Anliegen und ich kann euch auch sagen, das war nicht Gottes Anliegen. Es gibt nämlich nur einen, der in Verdammnis führt und den hatten wir schon im Garten Eden kurz erlebt, ja. Der Adam und Eva in Verdammnis geführt hat. Wir nennen ihn beim Namen, es ist der Teufel. Und wir haben gerade auch von den Resultaten sehr eindrücklich vielleicht schon gehört. Ja, all die ganze Schuld, all die ganze Sünde. Und ich komme langsam zum Schluss, aber ich will, und das ist eigentlich der Kern auch, die Mitte der Predigt, ja, darauf habe ich hingearbeitet in diesem Zeitraum. Ich will ein paar Dinge noch über den Teufel und auch über Gott sagen. Der Teufel redet bis heute so zu uns, als ob die Perspektive, die mit dem Sündenfall da war und auch der damit gestörten Gottesbeziehung geistliche Realität wäre. Ich sage den Satz nochmal. Ja? Der Teufel redet immer noch so, als ob die Perspektive des Sündenfalls und die damit verbundene Gottesbeziehung immer noch geistliche Realität wäre. Und ich kann euch sagen, da das ist eine unglaublich große Lüge. Satan hat nicht mehr viel Chancen, als bei Christen so ins Leben zu sprechen. Ja. Der kann uns nicht mehr aus Gottes Händen reißen, weil wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ja. Das ist mit die einzigste Methode Satans, uns noch von Gott fernzuhalten, nämlich uns zu belügen. Und ich glaube, dass das die Ursache von vielen Christen ist, warum sich viele heute so entfernt fühlen, warum das Gebetsleben von vielen wirklich nur Schall und Rauch ist. Ich glaube aber ganz fest, dass Gott für uns und auch mit uns mehr möchte. Und ich möchte uns nochmal ganz kurz an diesen ersten Akt erinnern. Ja? Ich habe dieses Bild probiert, von Gott zu zeichnen, diesem Gott, der geschaffen hat, der Liebe, der Nähe, der Zugewandtheit. Und ich glaube ganz fest, dass Gott durch seinen Rettungsplan, der Punkt ist enorm wichtig, ich glaube ganz fest, dass Gott durch seinen Rettungsplan und die Art und Weise dessen, wie er das gemacht hat, wie er das umgesetzt hat, die Nähe und Intimität zu den Menschen noch größer gemacht hat, als das im Garten Eden jemals möglich war. Ich glaube, das ist die Botschaft, die Gott auch heute in unsere Mitte reinsprechen möchte. Die Intimität, die Gott jetzt für diese Zeit seit Pfingsten geschaffen hat, ist größer als die Intimität und die Vertrautheit, die Adam und Eva im Garten Eden mit Gott hatten. Und das sogar, obwohl wir das ganze Elend in der Welt sehen. Damals war alles, ich sag mal so seifenblasenmäßig, alles perfekt, ja. Heute ist die Welt schlechter als damals, aber die Intimität und Vertrautheit zu Gott intensiver als jemals vorher, zumindest potenziell möglich. Das, was wir jetzt leben können, ist besser als Eden. Und ich möchte zwei Dinge in die geistliche Welt und auch in die Gemeinde reinsprechen. Wenn wir uns die Perspektive vor Augen führen, wie unglaublich gigantisch ist der Sieg Gottes. Halleluja, oder? Gott hat was, was gut war, ja? Was er praktisch sehr gut gemacht hat, was zerstört wurde, wieder aufgebaut und hat aus dem Zerstörten Besseres gemacht, als es damals da war. Ja? Wie gigantisch ist der Sieg Gottes? Und damit verbunden, und das will ich in die geistliche Welt reinsprechen, auch über uns aussprechen, ja. Wie gigantisch ist auch die Niederlage des Teufels? Wie gigantisch ist die Niederlage des Teufels, der uns aus Gottes Hand, aus dieser Beziehung, aus dem Gott, der mit uns Intimität wollte, rausgerissen hat, ja? Der wurde einfach platt gemacht. Jesus ist der Sieger. Halleluja. Da ist die Gemeinde da, ja? Und genau das war der Kern von der Predigt tatsächlich auch, ja? Gottes Sieg ist unglaublich groß und Satan ist einfach platt gemacht. Und ich glaube, das darf an manchen Stellen einfach auch mal so deutlich gesagt werden. Ging damals schon kaum besser und heute leben wir im Besseren, ja? Nämlich in der Zeit nach Pfingsten. Und das Krasse ist, das, was auf uns wartet, ist noch besser als das, was jetzt ist. Wir warten nämlich auch auf den Himmel. Ja? Aber wir sind nicht auf den Himmel vertröstet, sondern die Perspektive hier ist einfach intensivste Gottesbeziehung. Ich glaube, wir sind dazu berufen, dass Gott der ist, mit dem wir die intensivste Beziehung auch hier auf Erden haben können. Intensiver als mit deinem Mann oder deiner Frau, intensiver als mit deiner Mutter oder deinem Vater, intensiver als mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin. Vielleicht ist Jesus schon dein bester Freund, dann hast du alles richtig gemacht, ja. Intensiver als mit allen anderen Christen. Intimer als mit allen Menschen auf der Welt. Da ist Gottes Perspektive für unsere Beziehung zu ihm. Ich liebe meine Frau und ich liebe jede Sekunde, die ich mit ihr habe. Und das ist nicht so dahergesagt, ja. Ich liebe jede Sekunde. Aber meine Frau ist nicht jede Sekunde bei mir, ja. Der Herr schon. Das darf und sollte unser Maßstab für unsere Gottesbeziehung sein. Und ich weiß nicht, ob du schon da bist. Ich bin noch nicht da, ja. Aber ich will mehr davon, ja. Ich will einfach mehr davon. Und ich rede hier nicht einfach nur so, weil ich glaube, die Dinge, die hier gerade gepredigt werden, sind biblisch, theologisch zu begründen. Und wir könnten 50 Bibeltexte mehr gemeinsam miteinander lesen, wo diese Perspektive aufleuchtet. In der Bibel steht, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Der der Tempel des Heiligen Geistes. Hier hat Gott in uns. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind Himmelsbürger. Wir sind aufgefordert, stetig in der Liebe zu bleiben. Wir sind aufgefordert, alle Zeit zu beten. Wir könnten die Liste so lang machen. In der Bibel stehen Dinge, die uns aus menschlichen Maßstäben nicht möglich sind. Probier erst gar nicht immer in der Liebe zu bleiben. Probier erst selber gar nicht alle Zeit zu beten. No chance, no chance. Aber aus der Gottesbeziehung heraus sind die Dinge möglich. Aus der Gottesbeziehung heraus ist möglich, Sünde zu überwinden. Vielleicht hängst du an Punkten seit Jahrzehnten fest. Ich kann dir sagen, mit menschlichen Maßstäben wirst du da nicht rauskommen. Mit größter Wahrscheinlichkeit nicht. Und wenn, sind wir lediglich bei Gesetzlichkeit. Aber Gottesbeziehung kann alle Sünde überwinden. Gottesbeziehung ist die, die uns den Auftrag möglich machen lässt. Ich glaube, wir wissen manchmal so oft nicht, wie wir den Auftrag umsetzen wollen, sollen und stehen wie Ochs vorm Berg. Durch Gottesbeziehung ist das möglich, ja? Die Jünger waren mit Jesus unterwegs und die hatten Power. Da sind Menschen gesund geworden, die haben Reich Gottes in Kraft verkündigt. Menschen wurden von Dämonen befreit. Menschen haben ihr Leben Gott gegeben. Wodurch? Weil die mit Gott so intensiv unterwegs waren, dass gar nicht anders ging praktisch, ja? Ich will mehr davon, habe ich schon gesagt. Und ich habe euch gerade ganz kurz gesagt, also das war die theologische Perspektive, ja? Ich habe euch auch von meinem Gebetsleben früher erzählt. Und ich stehe hier heute auch als einer, der die Predigt gerade hält, der weiß, dass das möglich ist. Ich predige keine Luftschlösser, ja? Weil ich weiß, dass die Gottesbeziehung, die ich früher gelebt habe, mehr als schwach war. Ich war gerettet, aber die Gottesbeziehung war schwach. Aber meine Gottesbeziehung heute ist anders, ja. Ich freue mich, in den Tag zu starten, um den Herrn anzubeten, ja. Und das ist uns allen möglich, das ist unsere Berufungsperspektive. Wir sollten uns nicht weiter belügen lassen. Ich möchte mich an keinem Tag mehr damit zufrieden geben, mich nicht nach dieser Perspektive, nach dieser Dimension auszustrecken, ja. Und ich möchte uns noch Mut machen. Ich habe bei mir festgestellt, das Ganze geht bei mir nur Stück für Stück. Ganz wenige Momente in meinem Leben waren so, dass Gott gewirkt hat und auf einmal alles verändert war. Ich hatte so Momente, ja. Ich habe zum Beispiel auch Heilung erlebt oder so, ja. Das ist wirklich möglich. Aber die meisten Dinge sind prozessartig angelegt. Die sind darauf angelegt, dass Gott uns Stück für Stück verändern möchte. Stetiges Wachstum. Deswegen setz dich nicht unter Druck, ja? Weil ich glaube, der Heilige Geist möchte dich auch nicht unter Druck setzen. Wenn du morgen nicht aufstehst um 5:30 und sagst, Halleluja, so schön, ne? Die Sonne strahlt, so schön war es noch nie, ja? Setz dich nicht unter Druck. Aber ich glaube, die Dimension ist wirklich, dass der Herr uns da reinführen möchte. Wenn man entfernungstechnisch das überhaupt einordnen kann, da wo der Thronsaal Gottes ist, dann ist er nicht hinter dem Ende des Universums, sondern ist er heute und alle Zeit unter uns, nicht nur hier in der Kirche, nicht nur in uns, sondern auf dieser Welt. Ich würde gerne noch mehr sagen, aber ich komme jetzt zum Ende, ja. Ich würde uns gerne noch einfach, nicht nur ich, sondern wir sind ja praktisch eine Gemeinschaft, ja, ganz viele Leute haben Erfahrung, vielleicht mit wesentlich intensiveren Gottesmomenten. Ja, ich möchte übrigens unbedingt von euch lernen. Ja, ist mir ganz wichtig tatsächlich, von Menschen, die vielleicht wesentlich weiter gereift sind als ich. Ich würde so gerne auch davon lehren, ja, wie sieht das praktisch aus, wie komme ich denn da hin? Weil wir haben tatsächlich auch in der Bibel ein paar Dinge, wo wir wissen, okay, so können wir da hinkommen. Die meisten Dinge wissen wir übrigens, ja. Beten, Bibel lesen, Stille vor Gott haben, ja. Vielleicht fasten, dienen, wie auch immer. Wir wissen die meisten Dinge. Ich würde dazu eigentlich gerne noch ein paar Sachen sagen. Aber ich vertraue dem Heiligen Geist, der gerade unter uns ist, dass Gott uns die Dinge auch selber offenbaren wird in unserem Leben, ja. Da braucht man keinen, der unbedingt von der Kanzel vorne spricht. Ich vertraue Gott da. Und ich würde gerne, bevor wir gleich noch das Lied singen praktisch, nochmal Gott anbeten, ja, einen Moment der Stille haben, mit der Hoffnung, dass Gott dir in dein Leben spricht und vielleicht sagt, okay, ich möchte den Akzent in deinem Leben setzen, damit du ein Stück näher in diese Perspektive reinkommst. Moment der Stille. Die Petra hat gleich die Verantwortung, wenn du auf dem Herzen hast und sagst, jetzt ist die Stille vorbei, dann kommt er einfach nach vorne und dann beten wir nochmal den Herrn an. Wer möchte, kann vielleicht die Augen schließen, die Augen auflassen. Mehr Vertrauen zu Gott mehr Intimität mit Gott. Amen.